Jede Menge Geld wird derzeit in Rettungspakete gesteckt. Dafür ist Geld da. Aber wo bleibt das Geld für unsere Zukunft und die Zukunft unserer Kinder? Erdrückende Schuldenberge. Wird unsere Zukunft verzockt?
Wer bestellt, der zahlt. So ist es zumindest in der Gastronomie. In der Gesellschaft gilt das schon lange nicht mehr. Zahlen werden vor allen Dingen diejenigen, die noch gar nicht geboren sind. Aber lässt sich dieses Verhängnis noch aufhalten? Dazu, liebe Zuschauer, heute die Phoenix-Runde, zu der ich Sie ganz herzlich begrüße. Als meine Gäste heute im Studio Professor Meinhard Miegel, Soziologe, Vorstandsvorsitzender der Stiftung Denkwerk Zukunft. Bei uns ist Julia Kritjan vom Mitteldeutschen Rundfunk, Korrespondentin hier in der Hauptstadt. Ulrich Schneider ist unser Gast, der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Paritätischen Wohlfahrtsverbandes, und schließlich Professor Max Otte, Finanzwissenschaftler, an der Fachhochschule Worms beurlaubt, an der Universität Graz im Moment tätig, also ein richtiger Europäer. Herr Miegel, man hört so oft, wir leben über unsere Verhältnisse. Wer lebt da eigentlich über seine Verhältnisse?
Streng betrachtet alle, ohne jede Ausnahme. Wenn man zurückgeht in unsere Geschichte, hat Ludwig Erhard schon 1957 an seine Zeitgenossen appelliert, haltet Maß. Und er hat auch sehr detailliert begründet, warum dieser Appell notwendig war. Weil alle an sich zu viel wollten. Die Unternehmer wollten zu hohe Renditen und die Banker wollten zu hohe Gewinne und die Sozialhilfeempfänger wollten zu hohe Sozialhilfesätze. Die Arbeitnehmer wollten zu hohe Einkommen und das Ganze führte dazu, dass er gesagt hat, das System wird darüber zerbrechen. Ich habe im Jahre 1979 ein Buch geschrieben unter dem Titel Die programmierte Krise. 79, das ist ja eine Weile her. Wenn man das Buch heute in die Hand nimmt, dann wird man staunen, wie präzis ich die Entwicklung der zurückliegenden 30, 35 Jahre vorhergesagt habe, aufgrund der Tatsache, dass das System eben schon seit den 60er Jahren, sagen wir einmal, überfordert worden ist.
Ihre Antwort auf die Frage war ja, alle, Herr Schneider wird da vielleicht auch denken, einem nackten Mann kann man nicht in die Tasche greifen.
Na, wenn ich mir anschaue, dass eine alleinerziehende Mutter, die von Hartz IV lebt, weil sie keinen Kinderbetreuungsplatz bekommt, mit ihrem Kind nicht mal 1.000 Euro im Monat hat, kann ich beim besten Willen nicht feststellen, dass diese Frau mit ihrem Kind jetzt über ihre Verhältnisse lebt. Wenn ich feststelle, dass wir immer mehr alte Menschen haben, die mit Altersgrundsicherung hinkommen müssen nach dem 65. Lebensjahr, also wenn sie alleine sind, im Schnitt mit rund 680 Euro im Monat und das bis zu ihrem Lebensende, kann ich jetzt nicht sehen, dass diese Menschen über ihre Verhältnisse leben. Also nein, man muss schon ein bisschen differenzieren in Deutschland. Wir haben in der Tat sehr viele reiche Menschen. Die neueste Liste hat ergeben, dass wir alleine 860 Haushalte mittlerweile haben, die über 100 Millionen Vermögen haben. Damit liegen wir am Platz 2 hinter USA. Also wir sind wirklich sehr reich in diesem Land. Aber wir haben auch immer mehr arme Menschen, die ich gerade nannte, die auch vor allen Dingen, das ist schlimm, immer weniger Perspektive haben. Also so eine alleinerziehende Mutter mit ihrem Kind wegen fehlender Kinderbetreuungsplätze hat sie halt wenig Perspektive und sie lebt nicht über ihre Verhältnisse. Ganz im Gegenteil, ihr wurden ja gerade in diesem Jahr noch die 200 Euro Elterngeld weggekürzt von der Bundesregierung. Also da wurde nochmal gequetscht, während andere halt mit ihren Steuervergünstigungen recht gut fahren.
Wir haben jetzt schon viele Zahlen, die noch eine Rolle spielen werden, hier eingebracht. Herr Otte, auf vermeintlich solide Politik, vermeintlich solides Wirtschaften, vermeintlich solides Haushalten ist auch kein Verlass mehr bei uns.
Das ist richtig. Ich meine, wir haben diese Schuldenspirale, die sich dreht. Die dreht sich schon lange, aber sie dreht sich mittlerweile immer schneller. Und es sind zweierlei Dinge. Einmal die Staatsschulden, die auch mit fehlenden Einnahmen zu begründen sind. Auf der Steuerseite ist ja nicht nur das Sparen, sondern auch die Einnahme des Staates. Das andere ist natürlich auch die Notenbankpolitik des billigen Geldes, die ein Wachstum schafft, ein ungesundes Wachstum. Denn dieses Geld kommt vor allem bei den Banken, bei den spekulativen Banken an und hält die Zinsen niedrig. Zinsen sind der Preis des Geldes, also höhere Zinsen würden das Gleichgewicht etwas besser herstellen. Wir haben also da sehr viel staatliche Eingriffe zugunsten der Supervermögen, zugunsten der Reichen. Und das beschleunigt natürlich diese Divergenz in der Gesellschaft noch.
Frau Kritjan, beneide keinen unter 50. Was kommt da auf uns zu? Sozialer Abstieg, Wohlstandsverlust, eine wahre Verzichtsorgie?
Naja, es wird ja immer wieder gesagt, wir haben den demografischen Wandel. Wir werden uns alle daran gewöhnen müssen, dass es immer mehr Ältere gibt, für die immer weniger Jüngere sorgen müssen. Und da ist es klar, dass es irgendwann auch Einschnitte geben muss. Wenn wir von der Schuldenkrise sprechen, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder man muss die Einnahmen steigern oder man muss die Ausgaben kürzen. Oder man muss beides machen. Das ist die dritte Möglichkeit. Und wenn man immer nur darauf zeigt, dass jetzt die Länder im Süden Europas über ihre Verhältnisse gelebt haben, dann muss man ja sagen, dass wir das ganz genauso gemacht haben, dass auch der deutsche Staat über Jahre und Jahre, über alle verschiedenen Regierungen hinweg so viele Schulden aufgenommen hat und dass das einfach nicht so weitergehen kann.
Bevor wir nach vorn blicken, vielleicht noch ein kurzer Blick zurück, wenn Sie so 1979 schon einigermaßen richtig prognostiziert haben. Es ist ja nichts Neues, dass wir Schuldenberge, manche reden ja inzwischen von Schuldengebirge bei uns haben. Das gab es ja auch schon lange vor Banken- und Euro-Schuldenkrise.
Ja, ganz sicher. Ich meine, es fängt an in den 70er Jahren. 1978 trafen sich zufälligerweise in Bonn die Staats- und Regierungschefs der damals wichtigsten 8 Industrienationen und erklärten, mit dem niedrigen Wachstum von 3-4%, was wir damals hatten, lässt sich das System nicht aufrechterhalten. Die Demokratie ist in Gefahr. Und damals kam es zu dieser sehr problematischen Entscheidung, durch permanente kreditfinanzierte Konjunkturprogramme das Wachstum ankurbeln zu wollen. Und das ist nie aufgegeben worden. Das ist mal stärker, mal schwächer gewesen. Aber im Grunde hat man diese Politik der ständigen Wachstumsstimulierung bis in die jüngste Zeit weiter verfolgt. Und das ist im Wesentlichen der Grund dafür, dass dieses Schuldengebirge, wie Sie eben gesagt haben, entstanden ist.
Dadurch sind die Sozialleistungen der Schneider ja auch immer mehr ausgeweitet worden. Zunächst mal vor allem in den 70er Jahren, in den 80er Jahren. Irgendwann konnte sich der Staat diesen Sozialstaat nicht mehr leisten.
Ja, wir haben noch mal richtig zugelangt. Anfang der 90er, als die Vereinigung kam, da wurde ja praktisch die gesamte Vereinigung über Sozialkassen finanziert. Man kann sich heute kaum noch vorstellen, dass wir 1992 800.000 ABM-Kräfte hatten. 800.000 ABM-Kräfte und noch mal 450.000 in Maßnahmen der Fort- und Weiterbildung. Also heute eine unvorstellbare Zahl. Das wurde finanziert. Anders wäre auch die Vereinigung wahrscheinlich in einem riesigen Chaos geendet. Die Menschen hätten natürlich diese Massenarbeitslosigkeit im Osten überhaupt nicht akzeptiert. Denn gedacht, in welchem System sind wir eigentlich gelandet? Das war der Zwang, den man hatte. Man hat vieles damals finanziert, dann aus dem sogenannten Sondervermögen. Deutsche Einheit, da waren 60 Milliarden Mark sofort drin, weil man, und das war das Problem, weil man nicht in der Lage war, wie bereits in den 70er Jahren bei den Herausforderungen, in den 80ern und auch heute wieder, weil man nicht in der Lage war, aus der Substanz zu teilen. Man hatte eine riesen gesellschaftliche Herausforderung. Man war damals schon ein äußerst reiches Land mit ungeheurem privaten Vermögen, aber man hatte nicht den Mut, weil man es noch nie machen musste, zu sagen, jetzt muss mal jemand hier bezahlen, wenn wir die Einheit wollen. So, man hat, wie Herr Miegel das beschrieben hat, man hat gesagt, wir geben Kredite rein und irgendwie wird sich das dann schon wieder regeln. Und das hat noch nie geklappt. Es hat sich nie irgendwie geregelt. Und dahinter steht der fehlende Mut, Menschen deutlich zu machen, wenn wir irgendwas gesellschaftlich wollen, also zum Beispiel eine Vereinigung, soziale Sicherheit, Bildung, da muss irgendjemand zahlen. Und das kann nur immer der zahlen, der was hat.
Der Versorgungsstaat, der sich da entwickelt hat, man gewöhnt sich natürlich leicht auch an dieses System. Ist das das eigentliche Problem?
Nicht unbedingt. Also wir haben zum Glück haben wir auch Sozialleistungen in Deutschland. Zum Glück haben wir Teilzeit, zum Glück haben wir Kurzarbeit, all diese Dinge haben uns in der letzten Krise geholfen. Der Versorgungsstaat stabilisiert auch, er stabilisiert die Erwartungen, aber natürlich müsste man in der Steuergesetzgebung die Aufnahme von Arbeit vereinfachen. Wir haben jetzt die Anreize so gesetzt, dass entweder Versorgung oder Arbeit und das Kombinieren wäre viel besser. Der Versorgungsstaat ist nicht das Problem, das ist eine große Errungenschaft. Wir sollten ihn verteidigen, verbessern, optimieren. Es gibt aber eine dritte Möglichkeit, aus der Schuldenspirale rauszukommen, also Einnahmen sparen. Das dritte sind Schulden. Wir haben gigantische Geldvermögen aufgehäuft. Da werden quasi leistungsfreie Einkommen bedient. Man könnte natürlich einen Schnitt ansetzen oder wir könnten zumindest mal Kapitalvermögen so besteuern, wie wir Arbeit besteuern. Wir haben im Moment ein gigantisches Steuersubventionsprogramm für Kapitalvermögen, die mit 25% besteuert werden. Arbeit wird mit 50% besteuert.
Die Frage ist ja an die politische Machbarkeit auch. Wagt sich da welche Bundesregierung auch immer ran, sozusagen? Also diese Ungleichheit des Kapitalbesitzes, auch Schulden auf der einen Seite, unglaubliche Privatvermögen auf der anderen Seite, da zu einem Ausgleich, zu einer Umverteilung zu kommen?
Also derzeit ist es ja die Opposition, die da in Vorleistung geht. Die Grünen und die SPD, die sagen, man muss die Vermögenssteuer wieder einführen, man muss den Spitzensteuersatz nach oben setzen. Aber ich glaube ganz klar, der nächste Bundestagswahlkampf wird auch um die Frage der Gerechtigkeit gehen. Da ist momentan einfach zu viel in der Bevölkerung dieses Gefühl, Milliardensummen werden hin und her geschoben und wo bleiben wir? Und es ist ja nicht ohne Grund, dass die CDU jetzt sagt auf ihrem Parteitag, wir reden über die Frage Mindestlohn oder ob man es jetzt Lohnuntergrenze nennt, weil sie natürlich versuchen, da auch eine Flanke zuzumachen, denn die Gerechtigkeit, das wird die große Frage. Mhm. Ob es dann tatsächlich von einer Regierung umgesetzt wird, das ist die nächste Frage. Aber die Opposition versucht auf jeden Fall mit dem Thema zu punkten.
Warum gehört da eigentlich so viel, warum gehört da so viel Mut dazu? Eigentlich ist es ja eine, wir haben ja im Artikel 20 auch die Verpflichtung zum Sozialstaat. Das ist ja gehört ja zum Verfassungskern. Anders als das Eigentumsrecht zum Beispiel. Das könnte man auch außer Kraft setzen, aber den Sozialstaat darf man nicht außer Kraft setzen. Warum gehört da so viel Mut dazu, das zu ändern? Oder warum wird es auch nicht gemacht?
Ich glaube, das ist einerseits schwer, weil man da immer die Sorge hat, wenn man es zu hoch setzt, dann gibt es immer diese Gerüchte oder die Vermutungen, die Reichen würden ins Ausland fliehen. Die Sorge, man wirkt das Wirtschaftswachstum ab. Wenn man die Vermögen zu hoch besteuert, dann geht man da ja auch in Unternehmen rein. Also viel Vermögen, was in Deutschland sitzt, ist ja auch schaffendes Vermögen. Das sind nicht unbedingt nur Aktienpakete. Und dann muss man auch sehen, natürlich fordern SPD und Grüne jetzt da hochzugehen, aber auf der anderen Seite war es die SPD, die damals unter der Regierung Schröder den Spitzensteuersatz auch deutlich abgesenkt hat. Also das, was man gestern selber gemacht hat, will man jetzt wieder rückgängig machen. Es ist immer leicht in der Opposition sowas zu fordern und dann in der Regierung handelt man vielleicht ganz anders.
Nein, aber ich wollte nur eine begriffliche Schärfe auch reinbringen. Versorgungsstaat, Sozialstaat. Sie hatten ja vorhin gefragt, ist der Versorgungsstaat das Problem? Der Versorgungsstaat ist mit enormen Kosten verbunden. Nur von diesem Versorgungsstaat profitieren ja nur ganz wenige. Das sind Beamte, das sind Politiker, das sind also all die gute Versorgungsverträge.
Ja, Moment mal,
ich differenziere ja gerade, die gute Versorgungsverträge haben. Wir haben bei den Beamten oder auch bei politischen Beamten oder Leuten, die lange im Bundestag waren, haben wir ja Versorgungsbezüge. Davon kann ein normaler Rentner nur träumen. Denn für diesen Rentner gilt Klasse B, Holzklasse, Sozialstaat. Da sieht es ganz anders aus. Und da geht es eben darum, dass wir mittlerweile eine durchschnittliche gesetzliche Rente haben. Herr Miegel ist da Experte von, im Westen bei Männern von 960 Euro etwa, bei Frauen liegt es unter 600. Da kann man nicht mehr von Versorgungsstaat sprechen. Oder wenn man sich anschaut, dass wir gerade das Wohngeld gekürzt haben, wirklich auf Summen, die sind mittlerweile geringfügig, dass wir gerade Elterngeld gekürzt haben, müssen also durchschauen. Wir müssen sehr genau differenzieren zwischen Versorgungsstaat auf der einen Seite, das sind in der Tat Privilegien, die aber insbesondere ja die Politik verwalten und machen sich selber schaffen. Und dann gibt es den Sozialstaat für die große Masse der Bevölkerung. Und dann gibt es natürlich die wirklich sehr gut für sich ausgesorgt haben mit ihrem Einkommen, mit ihrem Vermögen, die im Prinzip keinen Sozialstaat brauchen und keinen Versorgungsstaat. Die können sich selber helfen. Das sind in der Regel auch die immer nach dem schlanken Staat rufen.
Da darf ich da mal kurz einhaken an der Stelle. Ja. Wenn wir von Versorgungsstaat und von hohen Soziallasten sprechen, dann schwingt da immer so soziale Wohltaten mit, von Kindergeld bis Rentenzuschuss. Aber wenn man sich mal den Bundeshaushalt aussieht, dann entdeckt man ja noch ganz andere Dinge. Dass nämlich der Staat zum Beispiel auch Unternehmern hilft, ihr Risiko zu mildern durch Subventionen, über deren Sinn man auch oft nachdenken kann. Liegt da ein weiteres Problem, dass einfach so diese nicht nur Versorgung, sondern auch vielleicht Selbstbedienungsmentalität da ziemlich weit verbreitet ist?
Ich will nicht sagen Selbstbedienungsmentalität, das klingt so, als sei das so halblegal. Das ist ja nicht der Fall. Die Dinge sind ja in aller Regel durchaus sorgfältig geprüft und die Subventionen, die gewährt werden, ja, die haben eine Geschichte, aber Sie haben in einem Punkt vollkommen recht. Es ist nicht nur der Sozialstaat, über den wir reden, sondern der Staat hat sich praktisch in alle Lebensbereiche eingemischt. Er fördert die Energiegewinnung und er fördert Unternehmen und er fördert Rentner und Mütter und Kitas. Und es ist eine ganz, ganz breite Palette. Dem Staat kann praktisch niemand entgehen. Und Herr Schneider sagt eben, es gibt ja in Deutschland eine ganz beträchtliche Gruppe von Menschen, die brauchen an sich nichts von alledem. Und trotzdem Ich kann dem Staat nicht entkommen. Er wird immer in irgendeiner Weise für mich sorgen. Und das ist ein Problem. Das ist für mich eine Pervertierung eines an sich guten und richtigen Gedankens. Der Staat soll helfen, er muss helfen, da wo es notwendig ist. Aber er muss sich nicht überall einmischen.
Geld ausgeben hat auch viel mit Macht zu tun.
Absolut. Das ist, sagen die politischen Ökonomen, untersuchen das ja. Und wir haben im Prinzip einen Staat, der eben seine ausgleichende Rolle nur noch sehr wenig wahrnimmt. Er ist tatsächlich gekapert von Interessengruppen, wie es der Chefvolkswirt, der ehemalige des IWF, sagt. Und dann kann man genau eine Hackordnung sehen. Es war jetzt ein Sozialstaat für Banken in den letzten Jahren, die sich verzockt haben und dann auf Staatskosten gerettet wurden. Was die Öffentlichkeit getragen hat, kann man diskutieren, aber das waren mal die größten Zuschüsse. Zweitgrößte Zuschuss ging an die Autobranche 2009 über die Abwrackprämie. Das dritte ging an die Bauindustrie. Also Sie können genau sehen, die mächtigsten Lobbys schneiden sich am meisten raus. Und in der Holzklasse des Sozialstaats, wie Sie sagen, bleibt immer weniger übrig. Also da funktioniert diese ausgleichende Funktion des Staates zwischen verschiedenen mächtigen Lobbys nicht mehr so richtig.
Wir haben ungefähr in Deutschland 2 Billionen Euro öffentliche Schulden. Auf einige Millionen kommt es da jetzt nicht mehr an. Diesen Luxus leisten wir uns jetzt mal. Da kommt ja möglicherweise noch mehr dazu. Schulden, die andere Euro-Länder anhäufen, für die wir einstehen müssen. Wir haben zwar eine Schuldenbremse, die bis 2016 diese Neuverschuldung auf Null fahren soll, aber ich rede jetzt gar nicht mal von der Neuverschuldung. Gibt es irgendeine Aussage, Sie sind der Finanzwissenschaftler hier, diese 2 Billionen Euro, diese Schulden irgendwann mal abzutragen, zurückzufahren, vielleicht noch eine Zahl, die Steuereinnahmen der öffentlichen Hände in Deutschland sind insgesamt so 1/2 Billion Euro, glaube ich, also ein Viertel dieser Gesamtschuldenzahl, aber muss ja auch für vieles ausgegeben werden. Gibt es irgendeine Chance, in einer erkennbaren Größenordnung diese Schulden eines Tages abzutragen?
Die Frage ist falsch gestellt und man wird sie mir immer so
wieder stellen. Ja,
ein Staat muss keine Schulden abtragen. Eine gewisse Schuldenquote kann durchaus Sinn machen, wie bei einem Unternehmen auch. Nee, das ist langsam grenzwertig. Also über 80% geht es in der Tat, also vielleicht unter 80% oder unter 60% unter die Schuldengrenze abtragen. Wenn Sie es einfach nur schaffen, die Schulden absolut konstant zu halten, dann werden die in Relation zum Bruttosozialprodukt immer weniger. Dann haben Sie den Effekt schon. Aber im Moment sieht es ja eher so aus, als ob wir immer noch was drauf packen. Das heißt, ich würde schon sagen, dass im Moment sehr schlecht darum aussieht, diese Schuldengrenze zu reduzieren.
Und das sind ja nur die expliziten Schulden, die Sie genannt haben. Viel bedeutsamer sind die impliziten Schulden, also diese ganzen Versprechen, Pensionsleistungen zu erbringen, Rentenleistungen zu zahlen und vieles andere mehr. Und das ist ein Betrag, der sich mittlerweile auf etwa 6 Billionen beläuft. Das heißt also, wir müssen die 2 Billionen, von denen Sie gesprochen haben, zu den 6 Billionen addieren und dann stehen wir bei 8 Billionen. Ja. Und das sind dann schon Summen.
Sie hatten ja vorhin auch gesagt, zum Beispiel die Bezahlung der Beamten, da meinen Sie wahrscheinlich die aktuelle Bezahlung von Beamten und Politikern, aber diese Pensionslasten kommen ja wirklich noch dazu.
Wenn man natürlich Folgelasten hochrechnet, die sich in den nächsten 10, 20 Jahren ansammeln, die jetzt schon da sind, entweder weil Menschen Beiträge gezahlt haben oder weil Menschen Pensionsansprüche erworben haben, kommt man natürlich zu solchen Summen. Aber wir sollten eine zweite Zahl entgegenhalten. Wir haben richtigerweise 2,1 Billionen im Moment Verschlungung der öffentlichen Gebietskörperschaften. Diese Zahl hat enorm zugenommen in den letzten 10 Jahren, nämlich um 800 Milliarden. Eine wahnsinnige Dynamik drin. Aber, gute Nachricht, wir haben mittlerweile auch 4,6 Billionen privates Geldvermögen. Geldvermögen, kein Anlagevermögen, reines Geldvermögen, 4,6 Billionen. Und im gleichen Zeitraum wie die öffentlichen Schulden hat diese Zahl um 1,2 Billionen zugenommen. Das heißt, über alle Krisen hinweg wurde ungeheuer Geldvermögen gemacht. Wir haben heute die höchste Sparquote in Deutschland seit 1993 wieder. Wir zahlen zwischen 11% und 12%, wird direkt auf die Konten gelegt. Das machen nicht die, die nichts haben. Das machen all die im obersten 10% der Reichsten, da wo das Geld zu 60% auch sitzt. Das heißt, 4,6 Billionen privates Geldvermögen, 2,1 Billionen öffentliche Verschuldung. Rein volkswirtschaftlich betrachtet, nur von den Summen her, haben wir erstmal kein Problem. Die Frage ist nur, wie kommt man das Geld ran?
Gut, das können Sie mit 50% besteuern, dann werden die öffentlichen Schulden weg. Nur selbst wenn Sie zu 100% enteignen würden, würde ja das Geld auch nicht reichen. Für diese 8 Billionen, die wir auch mit Pensionslasten, die werden, Sie sagen, in den nächsten 10, 20, 30 Jahren, aber die kommen ja relativ schnell.
Theoretisch haben Sie völlig recht. Im Grunde genommen, wenn es gelingen würde, in einer großen Leistung, dass man sagt, jetzt die wirklich viel haben, Jetzt tun wir was zur Entlastung unserer Gebietskörperschaften. Wir wollen, dass Städte wie Oberhausen, Dortmund oder auch in Ostdeutschland überhaupt wieder handlungsfähig werden. Und es wird ein Opfer verlangt. Wenn dieses Opfer möglich wäre, das würde ja Menschen treffen, die es nicht merken, ob sie wirklich jetzt 100.000 mehr oder weniger im Konto rumliegen haben. Wenn dieses gelänge politisch, dann wäre man aus dem Gröbsten raus, klar. Nur, dass man dahin politisch kommt, das ist in einer Kultur, wo man ja über Jahrzehnte nie aus der Substanz teilen musste und wollte, ist das natürlich ungeheuer schwer zu
diskutieren. Kann man sich ja ein Beispiel an Warren Buffett nehmen, der jetzt sein Vermögen sozialen Zwecken gestiftet hat. Wenn man sich das jetzt ansieht, diese enormen Schulden, also bis zu 8 Billionen Euro, wenn man die Pensionslasten, die ja fällig werden, das ist ja ein Versprechen an die in Zukunft pensionierten Beamten, jetzt mal sieht im Zusammenhang mit der demografischen Entwicklung, die Sie ja selbst gerade schon angesprochen haben, wird es einem Angst und Bange?
Also ich glaube, Deutschland geht es nach wie vor ziemlich gut. Das muss man in der ganzen Debatte, wenn jetzt immer Krise und so weiter, dann leben wir trotz allem in einem Land.
Wir jammern auf hohem Niveau.
So ist es. Das ist das eine. Und dann, wenn Sie Warren Buffett ansprechen, gibt es sowas ja auch in Deutschland. Es gibt durchaus zum Beispiel vermögende Eltern, die sagen, ich würde gar kein Kindergeld brauchen. Ich und meine Ehefrau, da gibt es mittlerweile auch eine Initiative, wir verdienen zusammen 150.000 Euro und der Staat überweist uns trotzdem Kindergeld, die und die und die Leistungen. Die tun das auf dem Konto und suchen immer jemanden, dem sie das zurücküberweisen können. Da ist ein Aufruf, da kann jedes reiche Elternteil, was sagt, ich brauche diese Hilfe vom Staat eigentlich gar nicht, kann da mitmachen. Und auf der anderen Seite wird es nicht geschafft, die Kitas auszubauen und so weiter. Also es ist schon so, dass auch Leistungen fließen, die so vielleicht von manchen Menschen gar nicht gebraucht und gar nicht erwünscht sind.
Ist denn die demografische Entwicklung vielleicht gar nicht so prekär, wie wir sie uns ausmachen?
Naja, sie ist schon prekär. Also die Verschiebungen sind gewaltig, das kann man sich kaum vorstellen. Die tragende Schicht der 20- bis 45-Jährigen schmilzt jedes Jahr um 200.000 ab. Und das bei Zuwanderung. Wenn die Zuwanderung nicht wären, wäre der Rückgang noch viel gewaltiger. Und im Jahr 2030, was ja nicht schrecklich weit weg ist, das sind 19 Jahre, werden 38% der Bevölkerung älter als 60 sein. 12% der Bevölkerung älter als 80. Also das sind schon riesige Verschiebungen und dieser nicht mehr erwerbsfähige Bevölkerungsteil stellt sehr, sehr hohe Anforderungen an das Gesamtsystem. Nicht nur die Renten, das ist noch nicht mal der dramatischste Teil, sondern an das Krankensicherungssystem, an das Pflegesicherungssystem und an alle möglichen anderen Dinge, sodass man schon sagen kann, da kommt etwas auf diese Gesellschaft zu. Ich würde das also auf gar keinen Fall kleinreden wollen und so tun, als sei das kein sonderliches Problem.
Tatsächlich so, dass gar nicht die Renten, Sie haben es gerade angedeutet, gar nicht so sehr die Renten das Problem sind, sondern vor allem das Gesundheitswesen.
Na, die Rente wird ja nicht höher im Laufe meines Alters. Ich trete ein mit 60 oder 65 Jahren und dann bleibt meine Rente gleich bis zu meinem Tod, abgesehen von diesen gelegentlichen Anpassungen. Aber meine Anforderungen an das Gesundheitssystem steigen steil an. Der 80-Jährige, der 85-Jährige hat viel, viel höhere Anforderungen an das System als der 65-Jährige.
Ja. Es ist ja auch so, wenn man sagt, wir haben diese Schulden, die demografische Herausforderung ist da. Ich bin gerade aus dieser leistungstragenden Schicht herausgeschmolzen vor 2 Jahren. Also bin jetzt aus diesem demografischen Bauch ein bisschen raus. Aber wie man sagen mag, also wir haben die Schulden. Aber es ist ja nicht so, dass die nächste Generation die zurückzahlen muss. Es muss ja immer von der Generation erwirtschaftet werden, die gerade am Ruder ist. Oder man baut Auslandsvermögen ab. Das heißt, in 30 Jahren müssen die dann arbeiten, irgendwie für die Gesamtversorgung der Wirtschaft aufkommen. Egal, was da nominal für Schulden stehen. Und das wird dann sicherlich zu Verteilungskonflikten führen.
Ich würde gerne einen weiteren Aspekt dieser demografischen Entwicklung ansprechen, der häufig undiskutiert bleibt. Die hat nämlich auch was außerordentlich Positives. Wir werden noch nie so viel Geld vererbt haben wie in den nächsten 10 Jahren. In den nächsten 10 Jahren werden in Deutschland 2,6 Billionen Euro voraussichtlich vererbt von einer Generation auf die nächste. Eine sogenannte Trichtervererbung, das heißt, viel Vermögen geht an immer weniger Menschen. Mhm. Na klar, zwei Menschen vererben ihr Geld an 1,4 Personen, das sind die Kinder, die wir durchschnittlich im Haushalt haben. Wenn dieser ebenfalls einen etwas wohlhabenderen Erben heiratet, vererben 4 Personen auf 2,8 Personen, das nennt man Trichtervererbung. Die Vermögenskonzentration wird in Deutschland ungeheuer zuschlagen. Von diesen 2,6 Billionen, die da vererbt werden, werden alleine 850 Milliarden unter den reichsten 5% vererbt. Das heißt, und jetzt kommen wir wieder, welche Möglichkeiten haben wir? Wir hätten die Möglichkeit, das hört sich banal an, aber es ist auch so banal, mit einer leichten Anhebung von Erbschaftssteuer viele Haushaltsprobleme zu lösen, ohne ohne dass dieses die Konjunktur beeinträchtigen müsste, es geht da vor allen Dingen um Geldvermögen, ohne dass dieses irgendjemand in Armut treiben möchte, ohne dass, wie der Politiker so gerne sagt, Oma, ihr kleines Häuschen damit weg wäre, gar nichts. Es geht wirklich nur darum, dass wir hier von diesen 800 Milliarden, wie man rechnen will, bis 2,6 Billionen tatsächlich was abgreifen. Wir haben in Deutschland im Moment eine effektive Besteuerung von Erbschaften liegt bei 2,5%. Da sind wir im internationalen Vergleich ganz unten. Die Schweiz 5-mal so hoch und andere. Und wenn wir uns anstrengen würden, würden sagen, wir gehen wenigstens auf 10% von Geld, was man durch einen Todesfall erhält, dass man ein Zehntel abgibt an den Staat, hätten wir wesentliche Haushaltsprobleme gelöst. Das ist eines der positiven Aspekte der demografischen Entwicklung, die in den nächsten 10 Jahren
aufzukommen. Darf ich vielleicht noch einen psychologischen Effekt da ansetzen? Also demografische Entwicklung bei uns bedeutet ja, immer weniger arbeiten für immer mehr, beziehungsweise auf immer weniger Schultern wird immer mehr Last verteilt, jedenfalls im Sozialversicherungssystem, vor allen Dingen auch im Bereich der Steuern. Wie ist das eigentlich psychologisch, oder wie wird sich das psychologisch auswirken, wenn junge Menschen sagen, wir sind immer die immer größeren Lastesel, müssen immer mehr schultern? Ist das dann, kann sich da auch eine Verweigerungshaltung oder ein sozialer Konflikt entwickeln, auch gegenüber der älteren Generation?
Ich weiß nicht, ob junge Menschen, gerade wenn man vielleicht ein Studium anfängt oder von dem Studium fertig ist, ob man so weit denkt.
Der schon im Beruf steht vielleicht und auch Steuern und Soziallasten zu bezahlen hat.
Ich glaube, die größte Sorge, die sich viele junge Menschen machen, gerade nach den ganzen Krisen, die gekommen sind, ist erstmal die Sorge um die eigene Arbeit. Findet man überhaupt eine Arbeit? Weil man ja jahrelang in Deutschland immer so, du musst das und das studieren, weil in 5 Jahren werden Maschinenbauer gesucht. Du musst das und das studieren, weil da hatte man dann ja schon Angst, die Orchideenfächer zu belegen oder das falsche Ausbildungsfach zu wählen oder. Und da ist, glaube ich, gerade eher so dieses, ihr seid mit eurer Arbeitskraft wieder was wert. Wir suchen junge Leute, wir brauchen junge Leute. Dieses Bewusstsein, in Zukunft könnt ihr mal den Firmen diktieren, was ihr wollt, was ihr braucht. Wie wird die Firma für Mitarbeiter angenehmer? Das ist, glaube ich, gerade eine sehr positive Entwicklung, weil das vielen das Gefühl gibt, ich bin mit meiner Arbeitskraft auch wieder gewünscht. Das ist eher so das, was ich bei Menschen vielleicht jetzt auch meiner Generation spüre. Weniger der Generation Konflikt, aber vielleicht, weil er auch noch nicht so stark zuschlägt.
Ist das vielleicht eine ganz positive Entwicklung? Also wollen wir auch das Positive an dem demografischen Wandel mal sehen? Sie haben sagen, es ist ja ein großes Problem. Weniger Erwerbstätige bedeutet auch weniger Arbeitslose. Macht den Marktmechanismen, wenn man Arbeitskräfte nachfragt, wenn die fehlen, in manchen Bereichen gibt es ja schon einen erheblichen Mangel, heißt das ja auch höhere Löhne. Die müssen vielleicht mehr arbeiten, haben weniger Freizeit, aber vielleicht mehr Geld zur Verfügung. Ist das auch die positive Seite dieser demografischen Entwicklung?
In der Tat, wir brauchen uns über den Arbeitsmarkt künftig nicht solche Sorgen machen wie in der Vergangenheit. Wir werden in einem Land wie Deutschland sehr schnell spüren, dass nicht nur Fachkräftemangel herrscht, sondern dass auch in der Breite Arbeitskräftemangel zunehmend spürbar werden wird. Also das ist jetzt und in Zukunft ein etwas anderes Thema als in der Vergangenheit. Aber ich möchte noch einmal eingehen auf das, was Herr Schneider eben gesagt hat. Denn da müssen wir aufpassen, dass wir uns nicht in die Tasche lügen. Ein Gutteil der Vermögen der Privaten besteht ja aus den Schulden des Staates. Das heißt also, die haben ja diese Anleihen gekauft oder was auch immer. Und der Staat kann ja bekanntermaßen seine Schulden nur bedienen, wenn ihm der Gläubiger, nämlich der Bürger, das Geld dafür gibt. Ja. Insofern ist das ein Kreisschluss, den wir da ziehen.
Und dann wäre die höhere Erbschaftssteuer doch eine elegante Form der Umschuldung.
Ja, das kann man in dieser Richtung machen. Ich bin noch gar nicht prinzipiell gegen diese höhere Erbschaftssteuer. Nur sollten wir nicht so tun, als sei das Problem leicht aus der Welt zu schaffen. Denn diese Generation, die diese Erbschaften antritt, und die Zahlen, die sind ja völlig korrekt, die Sie genannt haben, übernehmen ja auch die Schulden, von denen wir eben geredet haben. Und wenn man mal die Schulden, die die übernehmen, und die Erbschaften, die sie erhalten, gegeneinander rechnen, dann ist die künftige Generation anders als diejenigen, die in den letzten 30 Jahren geerbt haben. Die haben nämlich netto geerbt. Die haben wirklich was bekommen. Kein Nettoerbe mehr, sondern die Lasten, die sie übernehmen, sind größer, Stichwort Generationenbilanz, als das, was sie aus dem System herausbekommen oder das, was sie von ihren Eltern erben. Und insofern hat sich da schon etwas verändert. Ja, wir haben in den 60er, 70er, 80er Jahren richtig geerbt. Jetzt ist das so auf der Kippe und in den vor uns liegenden 30 Jahren erben wir de facto wenn ich alle zusammen betrachte, schuld.
Ja, das stimmt, aber das ist richtig, völlig präzise, aber in den Durchschnittswerten. Das Problem ist eben, der eine erbt richtig, aber wirklich richtig. Er erbt die 100 Millionen, er erbt die 200 Millionen und der andere in der Tat, der muss das Erbe abschlagen, weil seine Eltern sowieso nur Schulden haben.
Nee, das ist die Realität.
Und unsere Aufgabe wäre es doch als Staat, in der Tat jetzt bei diesen Erbschaftsprozessen für einen Ausgleich zu sorgen. Es war immer auch der Sinn des Erbrechts, dass Vermögen sich wieder verbreitert, dass es sich nicht immer weiter konzentriert, weil dann irgendwann ein System implodiert, kaputt geht. Das ist so. Deswegen hatte Erbschaft bei einer normalen demografischen Entwicklung, wo man 2, 3, 4 Kinder mit seinem Erbe bedient hatte, seinen Sinn auch in der Verteilung. Wir müssen jetzt, da dieses nicht mehr demografisch funktioniert als Staat, andere Lösungen finden. Und ein zweites, weshalb wir es anpacken müssen, damit die Kinder und Jugendlichen, die jetzt mehr Chancen rein statistisch bekommen, auch fit sind, diese Chancen anzunehmen, muss der Staat jetzt investieren. In Bildung, in Vorschulerziehung, Kitas. Und all das kostet richtig Geld. Und da hilft ja nichts. Also es müssen Milliarden angepackt werden, um tatsächlich die demografischen Chancen zu nutzen. Und von wem will das? Ich komme zurück, will man das Geld nehmen? Man kann es faktisch nur aus Erbmasse.
Gibt es sowas wie mitfühlender Reichtum in Zukunft, der vielleicht dieses Problem der Umverteilung, der vertikalen Umverteilung auch etwas erleichtert?
Das war das amerikanische Modell, das englische Modell, was man jetzt ja auch versucht hier zu propagieren. Buffett macht das ja, ist ja mehrfach zitiert worden. Er hat gesagt, dass er nicht seine Kinder und seine Kindeskinder nicht zum Club der glücklichen Spermien gehören sollen, sondern zwar alles bekommen sollen, um ein vernünftiges Leben zu starten, aber nicht so viel, dass sie nichts tun müssen. Aber das war nicht unser europäisches Modell. Ich halte es auch für falsch, das vom Wohlwollen des Einzelnen abhängig zu machen. Da muss es schon einen gesellschaftlichen Konsens geben, den wir hatten, der halten bleibt. Und beim Erben ist es ja auch so, dass es selbst da Klassenunterschiede gibt. Wenn jemand ein normales Vermögen von 100, 200, 300.000 erbt, dann erbt er ein Häuschen und vielleicht ein paar Wertpapiere. Die Immobilienpreise in Deutschland bei der Demografie werden auch nicht nach oben gehen. Die Wertpapiere, also die Anleihen, werden irgendwann weniger wert durch die Inflation, die sich entwickeln wird. Das heißt, auch beim Erben ist es so, dass es die Mittelschicht trifft, aber die sehr Reichen eigentlich ganz gut erben können. Also auch da ist eine Umverteilung eingebaut.
Gut, es gibt die vertikale Umverteilung. Jetzt kommt auf uns natürlich ein Unglück oder ein Problem, kommt ja selten allein, auch noch die horizontale Umverteilung dazu. Wir müssen ja immer mehr mit der Konkurrenz von Schwellen- und Entwicklungsländern rechnen, die ja auch ihren Anteil haben wollen, die ja auch zum Beispiel durch erhöhte Nachfrage steigen die Lebensmittelpreise, die Umwelt wird stärker belastet. Es gibt jetzt auch schon Länder, denen wir vor kurzem noch gesagt haben, wie es mit Demokratie und Rechtsstaat läuft und die wir jetzt anpumpen für den Euro-Rettungsschirm. Ist auch diese globale Frage ein Problem? Verschärft das unser Problem, unser demografisches, unser Zukunftsproblem im Zusammenhang mit Demografie und mit Schuldenbergen?
Also ich glaube, es ist schon eine sehr scharfe Konkurrenz. Wenn man sich Studien anschaut, wir denken ja immer, dass Deutschland so weit vorne ist, weil wir haben ja nicht Erze oder Gold oder Ähnliches, sondern eben das Wissen in den Köpfen, das Gold in den Köpfen. Wenn man sich dann aber Studien anschaut, die OECD, die sagt schon lange, die deutsche Elite, die schrumpft im Vergleich zu Ländern, gerade wie Indien, wie China. Da werden viel mehr Gymnasiasten, man kann das nicht so ganz vergleichen, aber herangezogen, kommen viel mehr Akademiker und es trifft viel breitere Schichten. All das trifft in Deutschland nicht zu und das ist ein Mangel, das muss man auf jeden Fall schaffen. Das ist ja was die Politik seit Jahren debattiert, dass es eben immer nur das Arbeiterkind wird kein Akademiker, das Akademikerkind, weil die Eltern Akademiker sind. Das haben ja eigentlich alle erkannt. Nur fehlt die Umsetzung. Das ist bisher nicht gelungen.
Müssen wir denn die soziale Frage vielleicht, oder stellen wir die soziale Frage zu oft national, muss man die viel mehr global stellen?
Wir müssen sie ganz sicher zumindest übernational stellen. Global ist dann noch der nächste Schritt. Aber das ist ja ein Entwicklungsprozess. Wir haben einmal solidarischen Ausgleich innerhalb des Familienverbandes gehabt. Dann ging das weiter in den gemeindlichen Kreis hinein. Dann haben wir das landesweit gemacht mit großen Konflikten. Der Württemberger hat lange überhaupt nicht eingesehen, warum er den Sachsen fördern sollte oder so etwas. Und jetzt sind wir auf europäischer Ebene angekommen. Das ist ja genau die Diskussion, die wir zur Stunde führen. Sind wir verantwortlich für die Griechen und die Portugiesen oder für irgendwelche anderen? Und der nächste Schritt, ich sage in 15 bis maximal 20 Jahren, wird die globale Umverteilung sein. Dann werden irgendwelche Völker kommen und werden sagen, hört mal her, wir haben ein Monatseinkommen von 25 Dollar oder Euro oder so etwas. Ihr sitzt da oben auf dem Kirchturm, wir wollen was von euren Reichtum haben. Und dann werden wir eine ganz andere Diskussion führen. Bis jetzt ist das ja immer sehr eng, dass wir sagen, wir haben das Gefälle von bis. Aber das globale Gefälle ist natürlich viel, viel steiler und höher.
Lassen Sie auf diese Diskussion mal noch einen kurzen Blick werfen. Also die Erde ist ja bekanntlich eine Kugel. Diese besondere geometrische Eigenschaft hat eine Konsequenz. Niemand kann mit seinem Geld abhauen. Was nützt einem der Reichtum, wenn man von lauter Armut umgeben ist? Ist da auch diese Schere zwischen Arm und Reich, die immer weiter aufgeht? Ist das irgendwann mal zu Ende, dass man sagt, also soziale Gerechtigkeit ist Voraussetzung für sozialen Frieden, den jeder will, ob er nun viel Geld hat oder wenig Geld?
Also die Schere, die da aufgeht und die auch immer weiter aufgeht, die schafft Druck. Wie der Druck gelöst wird, das wage ich nicht zu prognostizieren. Also entweder positiv, dass wir tatsächlich Ausgleichsmechanismen schaffen, oder negativ, dass wir tatsächlich kriegerische Auseinandersetzungen und Unruhen bekommen. Das wage ich. Ich hoffe natürlich, dass es positiv ausläuft, aber da baut sich Druckpotenzial auf. Und sowas gab es aber in der Geschichte schon mehrfach, dass also zumindest das Zentrum der Weltwirtschaft gewandert ist und dass es dann in diesen Ablösungs- oder Wechselphasen, jetzt geht es ja nach Asien, immer sehr spannend wurde und zum Teil auch nicht ganz angenehm.
Also ich glaube auch, dass wir hier an einer Kehrtwende gerade stehen. Bisher war es mühselig, der Öffentlichkeit klarzumachen, es gibt Armut bei uns. Das haben wir geschafft im Laufe der Jahre und Jahrzehnte. Mittlerweile akzeptiert, da sind viele Problemlagen, da muss man was machen. Durch diese Krise seit 2008 hat die Öffentlichkeit gelernt, wir sind nicht nur unheimlich arm, wir haben auch unheimlich viel Reichtum. Und das ist zum ersten Mal ganz vielen ganz bewusst geworden, dass wir das fünftreichste Land nach Bruttoinlandprodukt gemessen der Welt sind, ist vielen klar geworden. Dass dieser Reichtum so extrem ungleich verteilt ist, ist vielen klar geworden. Und wir laufen im Moment in eine Entwicklung rein, dass immer weniger Menschen dies noch akzeptieren. Ich glaube, was wir hier gerade erleben, Occupy-Bewegung und anderes, kann da gar nicht überschätzt werden. Ich war jetzt mehrfach samstags mal dort, habe mir das angesehen, weil ich es auch alles sehr sympathisch finde, was sich da tut. Das sind vor allen Dingen junge Menschen, die sagen, es kann doch nicht sein, dass so ungleich, so ungerecht verteilt ist. Es kann doch nicht sein, dass wirklich alle Macht angeblich vom Volke ausgeht. Wenn das möglich ist, das kann doch nicht. Wir haben den Eindruck, die Macht geht von Banken aus und sie wollen was ändern. Und ich denke, dieses wird immer mehr zunehmen. Und was mich dabei so optimistisch stimmt, dass es völlig friedfertige Menschen sind, dass es Menschen sind, die einen Konsens diskutieren wollen, die wirklich sehr durchdacht Vorschläge machen wollen, die also was anderes tun als Krawall erzeugen. Und das ist meine Hoffnung auch gleichzeitig. Ich bin der Überzeugung, es wird sich was ändern. Diese Vermögensverteilung wird dazu führen, dass sie irgendwann nicht mehr aufrechterhalten werden kann. Und es wird sich, denke ich, auch in sehr friedlichem Sinne in Richtung sozialer Gerechtigkeit was ändern. Das ist meine Hoffnung.
Aber die Frage ist ja, wie groß muss der Druck auf die Politik eigentlich noch werden? Die ist ja schon im nationalen Rahmen, scheint oft überfordert zu sein, dazu einen Ausgleich zu finden, das Richtige zu machen. Jetzt haben wir eine globale Problematik, die Welt ist ein Dorf, so ist das zumindest, erscheint nicht nur so, ist so. Wie groß muss der Druck für die Politik da noch werden, dass sie da handelt?
Also der Druck ist ja schon da. Ich meine, es werden ja immer Szenarien gemalt. Frau Merkel sagt immer, scheitert der Euro, dann scheitert Europa. Und sie malt eben auch dieses Bild, dass Europa natürlich auch ein friedensstiftendes Projekt gewesen ist. Und gerade diese Frage, die auseinanderklaffende Schere, das ist ja auch einer der Gründe, warum man jetzt das Konzept der Bundeswehr geändert hat. Bisher war immer der Ansatz, die Bundeswehr muss stark sein, weil man sich gegen starke Staaten verteidigen muss. Mit der Flächenarmee. Jetzt ist der Ansatz, das Gefährliche sind nicht die starken Staaten, das Gefährliche sind die schwachen Staaten, die eben nicht mehr in der Lage sind, ihre Bevölkerung zu versorgen, Bildung zu garantieren, Arbeitsplätze zu schaffen, Sicherheit zu schaffen. Und da entsteht Bürgerkrieg, da entstehen Bewegungen, Flüchtlingsströme übers Mittelmeer, Terrorismus etc. Eben deswegen, weil immer mehr Staaten zu arm sind, um für funktionierende Souveränität zu gewährleisten. Und das ist eines der Hauptprobleme der Zukunft im außenpolitischen Bereich.
Brauchen wir wieder mehr Eigenverantwortung? Muss man das wieder neu lernen?
Ja, das ist Teil der ganzen Sache. Aber noch einmal zurückzukommen auf das, was Herr Schneider eben sagte. Ihr Wort war, wir leben in einem globalen Dorf. Und in diesem globalen Dorf wird natürlich sichtbar werden, dass wir alle in dieser Gesellschaft die Reichen sind. Gemessen an dem, was sich in diesem globalen Dorf sonst so tut. Wenn ich mir Afrika anschaue, große Teile Asiens, Länder, in denen die Menschen ein Monatseinkommen von 20 oder 30 Euro haben, da ist unser Ärmster, der Hartz-IV-Empfänger, wohlhabend. verglichen mit denen. Und wenn wir diese Art von Debatte bekommen, global, dann werden wir sehr schnell feststellen, dass wir in einer gefährdeten Position sind, weil wir nämlich diejenigen sind, von denen die anderen sagen, nun gebt uns mal was ab, ja, und zwar in toto. Nicht nur die Reichen, sondern gebt alle was ab. Und
der Druck wird aber in Deutschland nach oben zu den Reichen weitergereicht werden, da bin ich von überzeugt.
Das ist sehr gut möglich, aber wir werden diese Art von Debatte global bekommen.
Das, ja.
Und bei dieser haben globalen schon, Debatte ja, sind wir alle im Glashaus, ja, alle zusammen. Aber Eigenverantwortung, ja natürlich, wir werden den Staat entlasten müssen, denn er ist ja jetzt überfordert. Was wir in diesen Monaten erleben, das ist ja nichts anderes als Ausdruck einer permanenten Überforderung. Und der Bürger wird selbst in die Speichen greifen müssen, um Dinge in Bewegung zu setzen. Er wird sich nicht zurücklehnen können, so mit dem Gefühl, der Staat soll es mal richten. Denn der Staat kann und wird es nicht richten. Wir sehen doch, was in Italien, in Griechenland, in anderen Ländern sich abspielt. Das ist ja nichts anderes als die Bankrotterklärung der Politik. Die hat die weiße Fahne gehisst und sagt, wir können nicht mehr. Versucht mal, eure Probleme zu lösen. Wir können es nicht. Und das, was Sie vorhin sagten, das kann sich genauso schnell auch in den sogenannten stabilen Ländern ereignen. In Frankreich, in Deutschland. Wir sollten nicht so tun, als sei Deutschland außen vor. Triple A, da kann nie etwas passieren. Aber, wir können ganz schnell auf die schiefe Bank kommen.
Herr Miegel, da haben wir aber sehr ungleiche Positionen, die an dem Punkt vielleicht auch nochmal deutlich werden können. Denn ich würde genau den Gegenbegriff anwenden. Wir brauchen mehr Fremdverantwortung. Wir brauchen endlich die solidarische Verantwortung, das solidarische Verantwortungsgefühl derjenigen, die wirklich viel besitzen, auch denjenigen eine Chance zu geben, eigenverantwortlich zu leben, die aus eigener Kraft nicht können. Darauf kommt es, glaube ich, heutzutage bei 6,5 Millionen Menschen allein Hartz IV
selbst. Darf ich das nochmal auf das Individuum zurückbringen? Wenn man jetzt mehr Eigenverantwortung betreibt und würde sich zum Beispiel jetzt mal ganz konkret absichern wollen für die Altersvorsorge, dann hätte man an den Akt und Anleihemärkte im Moment gewisse Probleme, wenn man sich da engagiert hätte. Ist das, ist mir relativ leicht gesagt, private Vorsorge, Eigenverantwortung zeigen?
Also ich war früher ein großer Befürworter der privaten Altersvorsorge. Mittlerweile nach Gesprächen mit vielen, vielen Privatanlegern weiß ich, das funktioniert so nicht. Der normale Anleger ist an den Kapitalmärkten brutal überfordert. Was ginge, wären so Mischmodelle wie betriebliche Altersvorsorge, die ja auch schon gefördert wird, die aber viel zu wenig genutzt wird. Oder wir müssten zumindest gewisse Produkte für die private Altersvorsorge definieren, die fair und gerecht sind. Die haben wir jetzt noch nicht. Im Moment ist das quasi ein Selbstbedienungsladen, sehr oft auch für die Finanzbranche. Also Eigenverantwortung ja, aber da, wo es auch Sinn macht, also bei Arbeitsstellen, bei Weiterentwicklung, Weiterbildung und so weiter, dass man auch einen gewissen Willen hat, sich weiterzuentwickeln, aber bei schwierigen Dingen dann doch auch Staat.
Sie haben ja von den Exzessen der Finanzmärkte da gesprochen. Das sind wir ja auch, die da mitmischen über Versicherungen, über Pensionsfonds, über Banken. Das sind ja nicht irgendwelche abstrakte Gebilde, das sind ja auch die Anleger. Also wir alle irgendwie auch
mit dabei. Wir alle sind keine Anleger.
Beim Besten. Ja gut, ich sage jetzt mal, egal in welcher Form man spart.
Oder liegt irgendwo an, wo ihm der Berater gesagt hat, wenn du da anlegst bei mir, dann garantiere ich dir die und die und die Rendite. Und da waren eben lange Zeit Renditen im Gespräch immer mit Top so und so, garantiert 8%. Ja, dann habe ich doch als Verbraucher gesagt, ja, das klingt ja super. Also jeder Verbraucher geht ja nicht hin und sagt, ich nehme lieber die niedrige Rendite. Gut, wenn das Risiko niedriger ist. Aber eigentlich wollte man ja für sein persönliches Anlageverhalten auch das Höchste haben. Das ist natürlich ein Problem. Aber ich wollte noch sagen, Sie haben gesagt, wir müssen den Staat entlasten. Das ist immer so ein bisschen schwierig, weil wie soll der einzelne Bürger sagen, auf die Leistung und die Leistung und die Leistung verzichte ich hiermit, gerne schicke ich Ihnen zurück, so wie dieses Beispiel vom
Kindergeld. Das haben Sie ja selbst gebracht, das Beispiel.
Ja, aber das sind ja einige wenige und die wissen gar nicht, sollen sie es direkt ans Finanzministerium zurücküberweisen. Das ist, ich glaube auch, die Politik muss, das klingt vielleicht populistisch, aber lernen auch selber zu sagen, vielleicht gibt es Leistungen, auf die man eventuell verzichten kann. Gut. In bestimmten Bereichen. Und was gerade passiert, ist ja eher das Gegenteil. Schauen wir uns an Betreuungsgeld. Das ist die nächste Leistung, die wir jetzt irgendwie demnächst, falls es tatsächlich in Gesetzesform irgendwann kommt, bekommen werden, wo viele ja sagen, dass es relativ sinnlos ist, weil man damit fördert, dass eben gerade sozial schwache Familien ihre Kinder zu Hause halten, weil sie dafür Geld vom Staat bekommen, statt sie in die Kita zu schicken, wo sie dann vielleicht Deutsch lernen, um später zu den Fachkräften zu werden, die wir ja irgendwie brauchen, wie wir gerade schon festgestellt haben.
Wieder beim Thema Mut der Politik und in dem Fall auch am Ende der Sendung. Ich bedanke mich. Sie waren, liebe Zuschauer, soweit die Phoenix-Runde. Bleiben Sie bei uns.